oder befördert. Was machen wir mit dem Schmerz? Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir einfach. Vater, ich danke dir für die Zeit, in der wir stehen als Haus. Und ich danke dir, Vater, für die Zeiten, durch die wir durchgegangen sind. Und ich danke dir für die Zeiten, durch die wir noch durchgehen werden. Und ich danke dir, Vater, dass du jeden Schmerz, der in diesem Haus geschehen ist und jeden Schmerz, der in unserem Leben, in unser Leben hineinkam, dass du ihn verwenden kannst zur Beförderung, dass du ihn umwandeln kannst in goldenes Material in deinem Königreich. Und Vater, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest einfach in den nächsten Wochen, dass rausgewaschen wird, da wo Schmerz versucht hat, sich einzunisten und uns hart zu machen und uns auszubremsen. Und dass wir dir das ganze Schmerzmaterial geben, dass du es umwandelst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage drüber nachgedacht, wie ich jetzt einfach die Serie nennen möchte. Ich hatte, normalerweise fällt mir gar kein Titel ein, ich hatte so ungefähr 10 verschiedene Titel. Und genau, ich wollte jetzt eigentlich das nennen, vom Tränental zum Quellort. Sind wir ausgebremst oder sind wir befördert durch das, was in unserem Leben passiert? Und das Ding ist, wenn wir Leuten sagen, komm zu Jesus und alles wird wunderbar, eigentlich veräppeln wir sie. Eigentlich bringen wir sie auf eine Spur, wo wir sie, wo wir sie darauf vorbereiten, in Rebellion zu kommen, weil ihre Motive, im Reich Gottes zu sein, falsch sind. Weil ihre Motive, im Reich Gottes zu sein, eigentlich Egoismus sind, weil sie sagen, ich kann noch mehr für mich bekommen, anstatt zu sagen, ich tue Buße und ich muss umkehren und Gott auf den Thron setzen. Weil dieses Evangelium, kommt zu Jesus und alles wird wunderbar und alles wird einfach, heißt, Jesus ist gestorben, um dein Ego zu nähren. Und es stimmt nicht. Jesus ist gestorben, damit du die Möglichkeit hast, umzukehren, damit du die Möglichkeit hast, zu Gott zu kommen, weil der Weg zu Gott versperrt ist durch die Sünde. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet nie ein Weg ohne Schmerzen. Jesus ist die beste Demonstration dafür. Und die 12 Jünger sind die beste Demonstration dafür. Und wenn wir als Christen auf die Fährte gelockt wurden, kommt zu Jesus und alles wird okay, dann ist es heute einfach gut, wenn wir dieses Material ablegen, weil in dem Moment, wo es nicht okay ist, dann sagst du, gut, okay, dann drehe ich mich halt um und diene einem anderen Gott. Und anstatt zu dem zu rennen, der dein Retter ist, anstatt zu dem zu rennen, der dein Helfer ist, anstatt zu dem zu rennen, der dein Tröster ist, rennst du dem in die Arme, der dein Problem verursacht hat, deine Schmerzen verursacht hat, der dafür gesorgt hat, dass du da bist, wo du bist. Weil du das Gefühl hast, Gott hat mich verlassen. Aber Gott hat dich nicht verlassen, weil es ist nie in Gottes Eigenschaft, dich zu verlassen. Es ist nicht das Wesen Gottes, irgendjemanden zu verlassen. Gottes Wesen ist es zu retten. Gottes Wesen ist es zu heilen. Gottes Wesen ist es hochzuheben und nicht zu verlassen. Und wenn dir was passiert, was du nicht verstehst, und wenn dir was passiert, wo du sagst, das Tal ist so tief und ist so schmerzhaft und so voller Tränen, es kann doch gar nicht sein, dass wenn ich dem Gott der Liebe diene, dass ich durch so ein Tal durchgehen muss und du dich dann von ihm abwendest, hast du dich von deiner Lösung abgewendet. Und das eine, was wir verstehen müssen, egal wo wir durchgehen, wir gehen nie gegen Gott. Weil Gott ist gut. Gott ist. Weißt du, mit den ganzen Sachen, die der Teufel in die Welt reinschmeißt, die der Teufel in dein Leben schmeißt, die der Teufel so aufbaut, die vor dir stehen und sagen, oh, ich bin so groß, dein Gott kann mich nie besiegen. Will er dir jedes Mal sagen, guck mal, dein Gott ist zu klein. Guck mal, dein Gott ist zu schwach. Guck mal, Gott hätte das verhindern können. Guck doch mal das. Und er will versuchen, dich dahin zu bringen, wo er ist, nämlich in Rebellion gegen Gott, weil er weiß, wenn du verstehst, was du mit diesen Schmerzen machen kannst, an himmlischen Orten und wo dich das hinbringen kann, wenn du zu Gott rennst, schlottern ihm die Knie. Halleluja. Und ich möchte in euch in den nächsten Wochen was reinlegen, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal an einen Ort der Schmerzen kommt und einen Ort der Ablehnung und einen Ort des Missverstandenwerdens und einen Ort, wo es einfach traurig ist, wo es einfach tief ist, wo es einfach wehtut, dass ihr nicht sagt, oh, 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 sondern sagt, hier Gott, hier Gott, hier Gott, ich gehe vorwärts mit dir und ich werde mit diesen Orten handeln, an himmlischen Orten, und ich werde aus diesen Dingen mir Kraft und Autorität holen im Himmel. Fangen wir mal bei der Basis an. Es gibt verschiedene Arten von Schmerzen. Es gibt das akute, den akuten Schmerz, das habe ich aus Wikipedia. Die Bibel aller, die nicht an Jesus glauben. Nee. Akuter Schmerz ist ein Warn- und Leitsignal. Auf, einfach ausgedrückt, dir tut's im Ohr weh, also ist da was, da sollte man was machen. Okay? Dir tut's am Knie weh, also ist da was, also sollte man was machen. Und so weiter. Chronisch ist kein Warnsignal mehr und wird mittlerweile als eigenständiges Krankheitsbild behandelt. Das finde ich geistlich gesehen interessant, weil wir, wie der Hubert das vorher auch schon gesagt hat, im Natürlichen sehr viele Parallelen sehen mit dem Geistlichen. Ich glaube, es gibt geistlichen akuten Schmerz und dann gibt es einen chronischen Schmerz. Das hat mir jemand gesagt, chronisch ist dämonisch. Ich finde es einfach interessant. Weil das Ding ist, wenn du durch ein Schmerztal gehst, kannst du diesen Schmerz behalten, nähren, wachsen lassen. Wenn man richtig schön nährt, wird es Bitterkeit. Den kann man ein Leben lang mit sich rumtragen. Und da kann man Aufmerksamkeit kriegen damit. Oha! Das Krasseste, was mir mal passiert ist, Leute, Hammer. Ihr kennt die Person nicht, deswegen kann ich es ganz entspannt erzählen. Es war in England, vor vielen Jahren, als die Zeit stehen geblieben ist. Und ich war auf einer Party eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie auf die Party kam, ist eigentlich auch egal. Und da war eine Lady und wir saßen so in der Küche und wir stellen uns so gegenseitig vor und so weiter und fort. Dann fängt sie an, mir zu erzählen, wie ihr was ganz Schlimmes passiert ist. Ich will es jetzt eigentlich gar nicht sagen vor den Kindern, aber so das, was man in der Gesellschaft als echt, echt, echt schlimm ansieht. Okay? Alles klar? Okay. Alright. Und ich so, wow, die erzählt mir das? Bin ich so... Ich war dann erstmal mit mir selber, weißt, bin ich so eine vertrauenserweckende Person oder habe ich so eine Salbung für Seelsorge oder warum erzählt sie mir das? Also ich kannte sie ja gar nicht und dann erzählt sie mir sowas Eingreifendes in ihrem Leben. So kurz danach habe ich mitbekommen, sie erzählt es nochmal jemand und nochmal jemand. Und sie benutzt es als Vorwand, sich, sagen wir mal, die Zeiten mit ihrem Mann, wisst ihr, wie ich meine? Da sich nicht reinzugeben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, okay, ihr ist was passiert, aber sie nimmt es jetzt und geht damit hausieren. Sie nimmt es jetzt und holt sich damit Aufmerksamkeit, weil jeder, der ihre Geschichte hört, sagt, oh, nein, oh, jeder hat Mitleid und sie bekommt Aufmerksamkeit, ich bin was Besonderes, jetzt habe ich was, was mich besonders macht. Wie traurig. Wie traurig, wenn du was Tragisches in deinem Leben nimmst, um besonders zu werden. Wenn du es überhaupt nötig hast, besonders zu sein. Weil in der Gegenwart Gottes, für Gott ist jeder besonders. Und wir müssen es schaffen, dahin zu kommen, dass wir nicht danach jagen, besonders zu sein, sondern dass wir danach jagen, Gott zu gefallen, ob Leute uns besonders finden oder nicht so gut. Und ich glaube, dass wenn wir durch das Tränental gehen, dass wir eigentlich durch ein Tal der Entscheidung gehen. Ein Tal der Entscheidung, wo wir uns entscheiden können, ob wir diese Schmerzen Gott abgeben und dass wir Gott diesen Ort in uns füllen lassen oder ob wir diesen Schmerz behalten und ihn einfach wachsen lassen. Und Schmerz wird nicht weniger. Und das ist interessant, weil es wird dann medizinisch gesehen zu einem eigenständigen Krankheitsbild, wenn Schmerz chronisch ist. Wenn es nicht nur kurz akut ist, da ist was passiert und das Schmerzen, sondern wenn es anhält und anhält und anhält und anhält. Wichtig ist auch zu wissen, dass Schmerz subjektiv ist. Das heißt, dass du Schmerz anders empfindest als ich. Jeder von uns hat ein anderes Empfinden für Schmerz. Hirvoje und ich haben ein extrem unterschiedliches Empfinden für Schmerz. Der fasst mich manchmal so an oder so und das tut mir schon so ein bisschen weh. Okay? Und er... Irgendwann mal hat er sich da irgendwas am Fuß gebrochen, ist nicht mal zum Arzt gegangen, so, ja, in 3 Wochen ist es wieder so. What? ganz unterschiedliches Schmerzempfinden. Ich kann ihm nicht mein Schmerzempfinden aufdrängen, würde ich auch gar nicht wollen. Aber er kann mir seins auch nicht aufdrängen. Funktioniert nicht. Ich bin zu empfindlich. Was auch interessant ist, ist das Schmerzgedächtnis. Wenn du Schmerz hast, kann sich der Schmerz in dein Gehirn einprägen, wenn er lang anhaltend ist, sodass dein Gehirn dir Signale gibt, dass du immer noch Schmerzen hast, auch wenn der eigentliche Schmerzherd gar nicht mehr da ist und eigentlich gar keine Schmerzsignale mehr aussendet. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich zusammen studiert, und die ist vom Pferd gefallen. Und seit sie vom Pferd gefallen ist, ist ein Arm gelähmt bei ihr. Und sie hat extreme Schmerzen gehabt. Sie hat gesagt, es hat gebrannt wie Feuer. Aber sie wollte einfach auch nicht von Schmerzmedikamenten abhängig werden und wollte dann nicht so viel Medizin nehmen. Und haben die Ärzte zu ihr gesagt, sie müssen jetzt einfach Medizin nehmen, weil wenn sie das jetzt nicht nehmen, wird sich der Schmerz so einprägen, dass sie für immer Schmerzen haben, selbst wenn der Schmerz eigentlich gar nicht mehr da ist. Und das ist das Interessante, wenn wir die Heilig-Geist-Medizin nicht einnehmen, prägt sich der Schmerz so ein, dass sich's anfühlt, als ob wir noch Schmerzen haben, obwohl er schon weg ist. Ihr kennt die Geschichte vom Elefanten, der festgekettet war und immer nur im Kreis rumgehen konnte um seine Kette. Und eines Tages hatten die Inder, die ihn festgekettet haben, einfach Erbarmen mit ihm und haben ihm die Kette abgemacht. Und der Elefant ist weiter nur im Kreis rumgelaufen, weil er gedacht hat, ich habe noch die Kette. Er hat nicht verstanden, dass er eigentlich frei ist. Der Hürweyer sagt immer, es ist ganz einfach, jemanden freizusetzen. Aber dass jemand in der Freiheit lebt und in der Freiheit bleibt, das ist die eigentliche Herausforderung. Phantomschmerz ist ein Schmerz aufgrund nervlicher Fehlinformationen. Du kannst Schmerzen empfinden, obwohl eigentlich gar nichts ist. Krasse Sache. Das finde ich jetzt interessant. Untersuchungen haben ergeben, dass in Deutschland gegenüber anderen Ländern Schmerzen oft unzureichend therapiert werden. Wenn du in Deutschland ins Krankenhaus kommst, hat mir mal die Bettina erzählt, in Deutschland, wenn du ins Krankenhaus kommst, dann heißt es so, nee, keine Schmerztabletten und so weiter und so fort. Wenn du in Brasilien ins Krankenhaus kommst, das Erste, was du isst, oh, du Arme, du hast Schmerzen, nimm Schmerztabletten. Voll interessant finde ich das. Ich sage jetzt nicht, das eine oder das andere ist richtig, aber ich finde es einfach interessant, die unterschiedliche Art und Weise daran zu gehen. Und ich frage mich, ob das, was im pharmazeutischen Bereich geschieht, über Deutschland nicht eigentlich auch eine Reflexion ist von dem, wie es eigentlich im Leib Christi ist. Dass wenn man durch ein Tränental geht, anstatt dass der Schmerz therapiert wird, anstatt dass man sich um den Schmerz kümmert, die Gemeinde einfach daherkommt und sagt, hier ist eine neue Maske für dich, lächel. Tu einfach so, als ob nichts passiert wäre und geh weiter. Ob wir nicht einfach als Leib Christi nicht genügend Werkzeuge haben, um die Leute freizusetzen, und dann halt sagen, hey, funktionier einfach weiter, Gott ist gut, Halleluja, du wirst schon irgendwann mal. Jesus ist gestorben, um unsere Schmerzen zu nehmen. Er will nicht, dass wir rumlaufen, als ob wir komplett voller Schmerzen sind. Er will unsere Schmerzen nehmen. Er ist für unsere Sünden gestorben, aber er ist für unsere Schmerzen gestorben. Er ist für unsere körperlichen Schmerzen, hat er gelitten, aber auch für unsere seelischen Schmerzen hat er gelitten, damit wir sie nicht mehr empfinden müssen. Au! Nicht, damit wir eine Maske drüber setzen und so tun, als ob alles okay ist. Es ist hässlich. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott was verändern will im Leib Christi, dass wir an Schmerzen rankommen und dass wir die Schmerzen rausholen, dass die Christen einfach echt frei sind. Ha! Stell dir vor, dass da, wo der Heilige Geist ist, tatsächlich Freiheit wäre. Das ist ja krass. Stell dir mal vor, wenn der Heilige Geist käme und wir dürften tatsächlich weinen, lachen, und es machen, wo der Heilige Geist einen hinführt. Das wäre doch irgendwie cool. Das ist so stark, wenn der Heilige Geist fällt, was für unterschiedliche Sachen passieren. Aber in christlichen Bereichen gibt es einfach wie so eine gewisse Skala. Also wir wissen ja, bei den Katholiken ist es so und so. Bei den Protestanten ist es so und so. Aber bei den Charismatikern ist alles so frei. Ach echt? So, was ist es, wenn der Heilige Geist fällt bei den Charismatikern? Mal ein bisschen schütteln darf, ein bisschen mit den Händen zittern, ist noch geistlich. Okay? Weil das haben wir gesehen, das gibt's. Aber was wäre, wenn der Heilige Geist fällt und da fängt einer an? Ah! Halleluja. Warum? Weil der Dämon rausgeht. Halleluja. So, wenn du aber den Dämon unter deine Maske versteckst, kommt der nicht raus. Was meinst du, was für ein Spaß der Feind hat, wenn du unter deine Maske dein Schwert spazieren trägst und er kann jedes Mal da drin rumwühlen, wenn du im Lobpreis bist. Und irgendwann sagst du, oh, das halte ich nicht aus. Und dann hast du eine Wut auf die Gemeinde, dann hast du eine Wut auf die Leiter, hast du eine Wut am Schluss auf Gott, hast du eine Wut auf alle. Warum? Weil eigentlich dein Schmerz, du trägst ihn noch spazieren und du musst ihn loskriegen. Verschiedene Arten von Schmerzen, körperlicher Schmerz, psychischer, Klammer auf, Klammer zu, seelischer Schmerz, sozialer Schmerz, das finde ich auch witzig, interessant, witzig. Ich finde Schmerz nicht witzig. Ist mir gerade so rausgerutscht. Sozialer Schmerz ist, wenn du zum Beispiel dich nicht angenommen fühlst in der Gesellschaft, wenn du dich nicht angenommen fühlst. Das muss gar nicht sein, dass du nicht angenommen bist, aber du fühlst dich so, also ist das Schmerz. Und dann Phantomschmerz habe ich gerade schon erwähnt. Interessant ist, die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten von Schmerzzuständen als Summe von medizinischen Behandlungen, Produktivitätseinbußen und Ausgleichszahlungen für Arbeitsunfähigkeit belaufen sich in den entwickelten Ländern und Industriestaaten auf rund 1 Milliarde US-Dollar, Klammer auf, viel Klammer zu. Alles, was mit Schmerz zu tun hat, kostet die entwickelten und die Industrieländer 1 Milliarde Dollar im Jahr. Ich glaube, die Gemeinde Jesu muss da mehr ran. Ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu manchmal einfach zu leicht über Sachen drüber tappen. Und ja, Jesus wird es schon machen, Halleluja. Blablabla. Und wenn das Wort Gottes zu einer Formel wird, mit dem ich jemand erschlag, anstatt ihn zu heilen, habe ich es missbraucht. Wenn jemand mir gegenüber sitzt und im Schmerz ist und nicht rauskommt und ich nicht auf den Heiligen Geist höre und frage, Heiliger Geist, wie kann ich dieser Person helfen, sondern ihn irgendwie zubretter mit irgendeiner Bibelstelle, ja, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen, die wird schon zum Besten dienen. Dann habe ich Gottes Wort missbraucht, anstatt es zum Heilen und zum Aufrichten anzuwenden. Egal, wie charismatisch es rüberkommt. Der Heilige Geist ist und bleibt der Führer und Leiter der Gemeinde und der Führer und Leiter von jedem einzelnen Christen sollte. Wir können nicht einfach die Methode, die wir irgendwann mal gelernt haben, jedem überbrettern in jeder Situation. Es stimmt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber es stimmt nicht, dass jeder, der in einer schwierigen Situation ist, gerade den Bibelvers von uns zitiert, um die Ohren braucht. Manchmal braucht man einfach in Ruhe gelassen zu werden. Manchmal braucht man ein Geschenk. Manchmal braucht man Gemeinschaft. Manchmal braucht man Schokolade. Halleluja, jetzt habe ich euch auf meiner Seite. Wuhu! Alle Frauen, 80% des Leibes Christi sind mit mir. Halleluja. Für die Männer Burger, alles was hilft. Halleluja. Manchmal braucht man einfach Zeit. Manchmal braucht man ein bisschen Anteilnahme. Und manchmal möchte man einfach selber aussuchen, von wem man getröstet werden will. Weißt du, was ich mache, wenn ich sehe, dass jemand durch Schmerzen geht? Ich biete dem meine Hilfe an, je nachdem, wie nah wir sind, dass die Person weiß, wenn sie will, kann ich näher kommen und helfen. Und wenn sie nicht will, weiß sie, dass ich ihren Schmerz und ihre Situation verstehe, respektiere, oder verstehe kann ich ja gar nicht mal sagen, respektiere und genau hinter ihr stehe und nicht so tue, als ob nichts wäre. Wisst ihr, wenn manche Leute in Schmerzen kommen, dann sind wir alle so, was soll ich jetzt machen? Dann mache ich lieber gar nichts. Mach Ebbes. Ich habe euch ja gerade verschiedene Sachen gesagt, Schokolade, Geschenke, Spaß. Anteilnahme. Zum Beispiel in Deutschland ist es Tradition, dass man Anteilnahme ausdrückt durch Karten. Die Karten sind meistens nicht so erbaulich. Jetzt zum Beispiel, wenn jemand stirbt, finde ich nicht immer so schön. Wäre vielleicht auch nochmal ein offener Bereich, wo man vielleicht ein bisschen Heiliggeist erfüllte Karten irgendwie kreieren könnte. In Amerika, wenn jemand stirbt, das finde ich eigentlich voll schön, dann schickt man den Hinterbliebenen Blumen und kocht für die nächsten Wochen für die Essen. Voll gut. Genau, es gibt einfach nach verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vor ungefähr einem Jahr ist von einer Frau, mit der ich wirklich sehr weit nur entfernt bin, ist der Mann gestorben. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, Aber ich habe halt gehört, der ist krank. Ich habe nur überlegt, soll ich ihr anbieten, dass ich gehe und bete und so weiter. Und ich habe dann irgendwie, ich kenne sie nicht gut genug, ich warte einfach, wie sich die Beziehung entwickelt. Und dann ist der Mann gestorben. Das hat mich dann echt betroffen gemacht. Und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihr einfach geschrieben, eine Karte habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, wenn sie möchte, wenn sie zum Beispiel einfach mal Zeit mit jemand verbringen möchte oder auch wenn sie Gebet möchte oder sowas, dass ich ihr zur Verfügung stehe, aber dass ich einfach auch ihre Trauer respektiere, da wo sie steht und so weiter und so fort und habe ihr noch einen Bibelvers geschrieben. Ganz interessant, dass viele Leute Bibelstellen lesen, wenn sie in Trauer sind. Also frag den Heiligen Geist, gibt es eine Bibelstelle, die ich ihnen schreiben kann? Oft erinnern sie sich dann an Psalm 23 aus ihrer Jugend und wenn sie noch so heidnisch sind, irgendwo steckt der Psalm 23 in den meisten Deutschen drin und da kannst du dann was wachrufen. Okay? Aber sie hat mir dann zurückgeschrieben, vielen Dank und es passt eigentlich alles und so weiter und so fort. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin da. Ich habe nicht erwartet, dass sie zu mir kommt als Trost, weil unsere Beziehung nicht so eng ist, aber es kann sein, dass sie niemand hat und im Endeffekt dann doch sagt, sie kommt. Und es kann sein, dass sie es einfach nur erbaut, wenn jemand sagt, wenn jemand da ist, der sagt, ich sehe deinen Schmerz. Halleluja. So, die Pharmaindustrie, sagen wir es mal ganz ehrlich, profitiert eigentlich von den Schmerzen. Eigentlich verdient die Pharmaindustrie an den Schmerzen. Schmerzmittel, ich weiß es gar nicht, wäre jetzt eigentlich nur interessant gewesen, statistisch mal nachzugucken, wie viel die Pharmaindustrie im Jahr allein an Schmerzmitteln verdient. Und die Frage ist, was ist mit dem Leib Christi? Lass uns mal aufschlagen, Psalm 84, Vers 6. Ich möchte jetzt tatsächlich, dass ihr physisch eure Bibel aufschlagt. Physisch geht auch im Handy. Aber ich finde es schon schön, wenn man in der Gemeinde einfach noch die Tradition hat, Dinge tatsächlich in der Bibel nachzuschlagen. Oder auch anzumalen. Psalm 94, Vers 6. Die Handybesitzer haben es schon. 84, Vers 6. Habe ich was anderes gesagt? Kurze Frage. Wer von euch wäre gern glücklich? Okay, das ist für alle, die glücklich sein wollen. Für alle, die Schwierigkeiten haben, die Psalmen zu finden in der klassischen Bibel ohne Anhang, wenn man in der Mitte aufmacht, findet man die Psalmen. Das ist ein kleiner Trick für Jugendliche, kann man sie finden. Und dann, wenn man zwischen Psalmen und Neuen Testament nochmal die Mitte aufmacht, landet man normalerweise im, ist das noch? Matthäus. Psalm 84, Vers 6. Okay, glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Boah. Das ist der Hammer. Das ist total der Hammer. Als erstes mal ist derjenige glücklich. Was ist er? Glücklich. Glücklich ist nicht der, der nie durchs Tränental geht, sondern glücklich ist der, dessen Stärke in ihm ist. Wenn meine Stärke nicht im DVD sind, der mich ablenkt, wenn meine Stärke nicht darin ist, wie viele Facebook-Freunde ich habe oder wie viele Freunde ich habe, wenn meine Stärke nicht in meinem Konto ist und nicht in dem, wie mein Geschäft läuft, wenn meine Stärke in ihm ist, bin ich glücklich. Und wenn in meinem Herz gebahnte Wege sind. So, was sind eigentlich gebahnte Wege im Herzen? Ich finde es so lustig, die Bettina hat mal Kinderdienst gemacht vor vielen Jahren und da war meine Nichte, als sie noch ganz klein war, war sie im Kinderdienst. Und dann hat die Bettina gesagt, okay, also ihr könnt eure Herzenstüre aufmachen und dann kann Jesus reinkommen. Dann sagt sie, bei mir ist da keine Tür. Und so manchmal finde ich einfach, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir so das Gefühl wie Bahn. Also wenn ich Zug und Bahn höre, da kann ich was damit anfangen. Aber jetzt eine Bahn im Herzen, wie sieht denn das aus? Okay, ich sage euch, wie das aussieht. Ich habe eine Bahn in meinem Herzen und diese Bahn sagt, Gott ist gut. So, jetzt schmeißt mir der Teufel was entgegen. Und das, was der Teufel mir entgegenschmeißt, sagt, Gott ist gemein. Weil in meinem Herz ein gebahnter Weg ist, kann der Teufel so viel Gott ist gemein gegen mich schmeißen, wie er will. In meinem Herzen bleibt die Bahn, Gott ist gut. Ja, das sagst du jetzt so, weil dir noch nichts passiert ist. Ach, wirklich. Wenn man solche Sachen sagt und es sind nur leere Worte, dann hat es wahrscheinlich nichts mit deinem Leben zu tun. Bei mir hat es was mit meinem Leben zu tun. Gott ist gut, egal was mir jemals passieren wird. Ich werde immer dabei bleiben, Gott ist gut, weil er gut ist. Weil ich nichts und niemand erlauben werde, meinen Gott schlecht zu machen. Mein Gott hat mich errettet. Mein Gott hat mir meine Sünden bezahlt. Mein Gott hat seinen Sohn gesandt, für mich zu sterben, dass ich erlöst sein kann, damit ich die ganze Ewigkeit auf goldenen Straßen mit ihm verbringen kann. Er ist für mich. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Gott ist gut. Ich werde mir nie erlauben, Gott anzuzweifeln. Seine Güte anzuzweifeln. Egal was passiert, Gott ist und bleibt gut. Warum musst du so rumbrüllen? Weil der Feind in unserem Herzen so kleine, geheime Orte aufbauen will, die sagen, aber warum ist mir das passiert? Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist doch egal! Hat ja niemand gesagt, du musst es verstehen, oder? Zeig mir mal die Bibelstelle, wo steht, du musst alles verstehen. Hey, was mir echt gesegnet hat? Aber David hat gesagt, ich gehe nicht um mit Dingen, die zu hoch sind für mich. Sag ich, hey, hoffe, ich das kapiere, das ist Spaß. Für ihn ist vieles nicht so hoch, was für mich zu hoch ist. Ich gehe nicht um mit Dingen, die zu hoch sind für mich. Ich check's halt nicht, egal. Aber ich check eins. So die Grundlagen, die einfachen, die kann ich verstehen. Und eine dieser Grundlagen ist, Gott ist gut. Und das habe ich kapiert. Und da wird mich keiner davon abhalten. Ist mir egal, was passiert. Nicht, dass mir egal ist, was passiert, aber ich meine, ist unabhängig von dem, was passiert, versteht ihr? Mir ist nicht egal, was passiert. Wer weiß, die Leute das auffassen. Dann kommt im Radio, die sagt, es ist mir egal, was passiert. Versteht ihr das? Das ist die Leidenschaft des Heiligen Geistes, der in euch reinhämmern will, wenn in euch bleibt, ein für alle Mal, dass Gott gut ist. Dann seid ihr stark und dann seid ihr glücklich. Und egal, was der Alte gegen euch schmeißt. Ihr könnt jedes Tränental könnt ihr in einen Quellort verwandeln. Wow. Pharmakeia macht's. Was ist mit dem Leib Christi?
Auf gut Schwäbisch.
Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Was machen sie im Tränental? Erstmal sitzen bleiben. Hat eigentlich jemand gemerkt, dass ich im Tränental bin? Die wenigsten haben es bis jetzt bemerkt. Was machen Sie mit dem Tränental? Sie gehen durch. Hallo. Weiterlaufen. Sie machen es zu einem Quellort. Das ist jetzt halt blöd, gell? Weil hier steht nicht, Gott macht es zu einem Quellort. Das wäre jetzt so schön, wenn da stehen würde, Sie gehen durch das Tränental und Gott schmeißt den Quellort runter. Oh, Jesus, mach's für mich. Jesus hat alles gemacht für dich. Jetzt musst du die Sachen umsetzen. Jesus hat alles da oben bereit. Jeder Schmerz, durch den du durchgehst, da ist schon der Quellort bereit. Und jetzt ist es deine Aufgabe, wie im Himmel so auf Erden, dich so zu positionieren vor ihm, dass es deinem Tränental ein Quellort wird. So, jetzt steht hier nicht ein Becher von frischem Trinken, sondern ein Quellort. Und ich will jetzt einfach mal fragen, an einem Quellort, wie viele Leute trinken vom Quellort? Wenn du einen Quellort entdeckt hast, wer trinkt als erster? Du selber. Logo. So, und jetzt ist es deine Entscheidung, was du machst mit einem Quellort. Lässt du noch andere rein? Wenn du einen geheimen Quellort hast in der Wüste, kannst du den einfach verstecken? Ich hab einen Quellort. Lalalala. Oder du kannst sagen, die Leute, die ich mag, denen zeige ich den Quellort. Dann können die mittrinken. Und du kannst auch ganz vielen Leuten sagen, wo dein Quellort ist, und dann können ganz viele mittrinken. Aber du hast aus deinem Tränental, du bist durchgegangen und du hast es selber zu einem Quellort gemacht. Ist das krass oder was? So, jetzt wollen einfach mal, damit wir uns den Psalm so ein bisschen merken. Wisst ihr noch, wo es stand? Psalm 84, Vers, ohne gucken. Vers 6, very good, very good. 6 und 7, genau. Jeder Schmerz ist wie eine Kreuzung und ich entscheide, wo es hingeht. Wenn ich im Tränental sitzen bleibe, geht es nirgends hin. Klar, wenn ich sitzen bleibe, bleibe ich sitzen. Wie im Natürlichen. Gott hilft uns mit so ganz einfachen, anschaulichen Sachen. Bleib ich hocken. Wenn ich durchgehe, komme ich an der anderen Seite raus und kann diesen Ort der Tränen zum Quellort machen. Erst für mich und dann für andere. Aber wer entscheidet, wo ich hingehe? Wir wollen immer so, ha ja, Gott hat das und Gott hat das. Und da. Wer entscheidet, wo ich hingehe? Ich. Ich entscheide erstens, ob ich gehe und ich entscheide zweitens, wo ich hingehe in meinem Herzen. So, das habe ich schon viel gesagt hier. Genau. Jesaja 61, Vers 7 bis 9. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben. Könnt ihr das hier lesen? Anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, der Herr, liebe das Recht. Ich hasse den frevelhaften Raub und ich werde ihnen ihre Belohnung in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden sie erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. Gott sagt, dass du für alle Schmerzen und alles, was du erlitten hast, das Doppelte zurückbekommen kannst. Aber nicht, wenn du stecken bleibst. Weißt du, wenn du da hockst und sagst, ja, aber Gott, ich sag, ich krieg dieses Doppelte. Oh, voll gemein. Guck mal, der ist durch was Schwieriges durchgegangen, der hat das Doppelte gekriegt, aber ich nicht. Gott ist gemein. Kannst du mal einfach aufhören, Gott alles in die Schuhe zu schieben? Mann, Gott hat so viel Liebe uns gegenüber erwiesen. Denk mal, wie du drauf warst, wo er dich errettet hat. Meine Güte, wenn ich dran denke, wie ich drauf war, wo mich errettet. So eine religiöse Nuss, Mann. Übel. Moralapostel war ich in meiner Schule. Hab allen gesagt, wo es lang geht. Oho, wow. Manche wollen gar keinen Kontakt mehr haben mit mir bis heute. Hab so eine angeklickt, die nennt es Oliver Teal, Stay Friends. Hab ich eine angeklickt, die früher meine Freundin war. Und sie hat den Freundschaftsantrag nicht beantwortet. Schrott. Aber gut, da habe ich auch ein bisschen was Krasses gebracht. Na gut. Halleluja. Der Mensch ist nicht perfekt. Habe sie ein bisschen zu krass ermahnt mal. Naja. Okay. Unser Grundsatz ist, Gott ist gut. Und Gottes Grundsatz ist, ich will dich segnen. Und wenn ich in irgendeinem Bereich von meinem Leben Segen nicht sehe, weiche ich nicht vom Grundsatz ab, dass Gott gut ist. Weiche ich nicht vom Grundsatz ab, dass Gott mich segnen will. John Austin hat immer gesagt, und wenn der Teufel mich zu einem Fettfleck klein schlägt, dann wird der Fettfleck sagen, ich bin gesegnet. Gott ist gut und ich werde ihn nie, 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 nie gegen Gott rebellieren. Wisst ihr, wenn man so im Schmerz ist, hat man manchmal das Gefühl, jetzt hat man ein bisschen Recht auf ein bisschen Rebellion. Oh Mann, oh, warum hat denn Gott das nicht so und so gemacht? Oh, warum hat denn der andere so leicht? Was weißt denn du? Du weißt doch gar nicht, ob der es so leicht hat. Ja, aber ich armer, warte. Schmerzen sind legal. Schmerzen müssen behoben werden. Schmerzen müssen wir rauskriegen. Aber wenn wir im Tränental sitzen bleiben, setzen wir uns fest mit Selbstmitleid. Und ich glaube, Selbstmitleid ist eine der schlimmsten Spiralen in Richtung Hölle. Weil in Selbstmitleid bleibst du hängen, du bleibst in deiner Schleife, anstatt vorwärts zu gehen. Und du nährst dich von deinem Selbstmitleid. Es gibt dir was, dass du dir leid tun kannst. Und Gott sagt, hey, ich will deinen Schmerz wegnehmen. Wisst ihr, wir wünschen uns so arg, dass die Leute uns verstehen. Können wir einfach mal den Traum heute Abend beerdigen? Ich meine, komm, wer versteht schon mal sich selber? Also ich finde mich persönlich manchmal einfach nicht logisch genug, ja? Warum in einem Tag bin ich so drauf, am nächsten Tag bin ich ein bisschen anders drauf und am einen Tag finde ich das cool oder so, und jetzt soll ich jetzt vielleicht erwarten, dass mein Mann mich total versteht? So, ich setze mich ja selber in eine Position, wo ich einfach nur enttäuscht werden kann, wenn ich erwarte, dass mein Mann mich total versteht, wo ich selber nicht verstehe. So, und dann, okay, die Gemeinde muss mich verstehen und der Pastor muss mich verstehen. Geht nicht. Das geht nicht. Sorry. Vor allem, weil wir unterschiedliche Empfindungen haben für Schmerz. Also, wenn ich von euch erwarte, dass ihr mich versteht, kann ich einfach nur enttäuscht werden, weil ihr versteht's nicht. Ist das nicht cool? Ah, wie entspannend. Ich weiß, manche sind ein bisschen traurig, weil sie sich gewünscht haben, dass es doch irgendjemand finden, der sie versteht. Nein. Ein bisschen schon, weißt, ein bisschen Mitgefühl, wenn wir durch ähnliche Sachen durchgegangen sind. Aber für dich ist es anders als für mich. Und wenn du die ganze Zeit, wenn du denkst, die Gemeinde ist der Ort, an dem ich die Kühe melken kann und die Kuh muss jetzt die Milch geben, damit ich in meinem Schmerz da, jemand muss mich verstehen. Nein, wir verstehen dich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, die ganze Zeit mit Schmerz im Körper zu leben. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, oh ja, Mann, ich verstehe es. Es wäre gelogen, ich verstehe das nicht. Du weißt aber auch nicht, wie es ist, mit meinem Schmerz umgegangen zu sein. Weißt du nicht? Musst du auch gar nicht. Ist doch auch entspannt, oder? Und denkst du, hat die ja doch nicht Schmerzen. Guck mal, wie die redet. Ach, wirklich. Das eine ist, egal was du hast, du musst in deinem Herz gebahnte Wege haben, wenn du glücklich sein willst. Und diese gebahnte Wege sagen, egal was Gott ist, ich halte dran fest, Gott ist gut. Und der Grund, warum ich das so intensiv sage, ist das einfach, weil es ein Kampf unserer Seele ist manchmal. Weil alles uns ins Gesicht schreit, ja, wo ist jetzt dein Gott? Gott hat doch gesagt. Und ich sage, egal, Gott ist gut. Nichts wird mich davon abhalten, zu glauben, dass Gott gut ist. Und ich werde mich niemals, niemals, niemals von ihm abwenden. Nie. Keine Option. Kleine Luxusmeckerei. Bisschen. Das war jetzt aber bei mir nicht so fair, wie das gelaufen ist. Ach, guck mal, warum hat jetzt die Sarah so schnell einen Mann gekriegt und ich bin schon viel länger hinter gemeint. Das ist voll gemein. Was weiß ich, warum die Sarah schneller einen Mann gekriegt hat als andere? Gesegnet. Halleluja, Gott ist gut. Vielleicht, um zu gucken, was in deinem Herzen ist. Und vielleicht, um dir eine Gelegenheit zu geben, aus deinem Tränenquartal ein Quellort zu machen. Wow. Wisst ihr, wenn ich über Singles spreche, ich weiß, von was ich rede. Weil ich so lange Single war. Hätte ich mit 19 geheiratet und würde irgendwelche Seminare halten für Singles, würde ich sagen, ja, du hast ja keine Ahnung. Doch, ich habe Ahnung. Ich habe es überlebt. Das Problem ist, dass ich manchmal, wenn die Singles so Schmerzen haben, da habe ich manchmal, da fehlt mir zum Beispiel, da habe ich nicht immer so ganzes Verständnis, weil für mich war es jetzt nicht so schlimm. So, wenn es jetzt für dich ganz arg schlimm ist, bete ich gern für deine Schmerzen und so weiter, aber dann sage ich, hey, pff, geh weiter. So, oh, ich armer Single, oh, ich armer Single. Du denkst nur, du bist ein armer Single, weil du nicht weißt, dass sie manchen eh nicht. Okay, egal. Halleluja! Einer der Gründe, warum ich happy Single war, ganz ehrlich, die Ehen, die ich gesehen habe von den Christen, und das sind nicht die Ehen hier drin, sondern die Christen damals, vor vielen, vielen Jahren, die waren so, wie ich gedacht habe, ich bin abends heimgegangen, so, danke Jesus, dass ich Single bin, danke, dass ich Single bin. Bin ich zu Besuch gegangen zu jemandem, hat es gezischt und gedonnert, und ich so heimgefahren, so, danke Jesus für deine Gegenwart heute Abend, danke für den Frieden bei mir, oh, Halleluja. Der Wunsch in mir nach Ehe war jetzt nicht so, wow, ich muss unbedingt heiraten, sonst kann ich nie glücklich sein. Ich habe gedacht, heiraten, das macht mir fast schon Angst. Also es ist nicht, dass alle Ehen so sind, aber schon, gibt schon interessante Sachen, die du so mitkriegst in Ehen. So, Halleluja. Also Ehe, ich glaube an die Ehe, Ehe ist super und so weiter und so fort. Aber Ehe ist auch schon Arbeit. Halleluja. Du bist nicht nur automatisch glücklich, weil du heiratest, aber egal, ist ein anderes Thema. Halleluja. So, wenn ich jetzt meine süße Rebellion gegen Gott stelle, und Gott sagt, okay, du gehst durch ein Tränental und ich will dich in deinem Tränental segnen. Und du steht er mit seiner Handvoll Segnungen da und du bist so und gehst gegen seine Segnungen. Er kann das gar nicht runterschütten auf dich. Wenn du es mal beobachtest in deinem Leben, wirst du feststellen, dass oft parallel mit krassen Sachen, die in deinem Leben passiert sind, Gott Segnungen ausschüttet. Beobachte das einfach mal. Ob nicht an einer Stelle, obwohl an der anderen Stelle durch ein krasses, tiefes Tal gehst, an der anderen Stelle einfach Segnungen ausgeschüttet werden. Als ich in Paris auf der Bibelschule war, da hat mir der Schlagzeuger gefallen. Das ist viele Jahre her, Jahrzehnte. Er war nicht ganz so attraktiv wie du, Schatz. Der war einfach total nett und sympathisch. Wir haben uns gut verstanden. Ich habe Trompete gespielt, er Schlagzeug. Wenn wir zusammen gespielt haben, war einfach wirklich stark, war super. Und dann sind wir mal abends in Paris, La Défense. Ich weiß nicht, ob es manche von euch kennen. Gehen dann abends, da gibt es dann diese Wasserspiele, die hochgehen, parallel zu klassischer Musik mit bunten Lichtern und so. Und ja, also wenn du dich nicht verlieben willst, solltest du da nicht allein mit einem Mann hingehen. Ich habe den Fehler gemacht, ich war da allein mit ihm. Und es war einfach so schön und so weiter und so fort. Und er hatte dann einfach spontan auf dem Herzen, mich nach Hause zu begleiten und so weiter und so fort. Und ach, das war alles so schön, bis der Heilige Geist kam und mich überführt hat. Ich sagte, das ist er nicht. So, bei ihm war es anders. Er ging heim, Afrikaner, okay, hat seine ganze Familie angerufen, erstmal allen gesagt, die natürlich zum großen Teil in der Gemeinde waren, dass wir jetzt zusammen sind. Alle waren begeistert. Am nächsten Sonntag, das war am Samstagabend, am Sonntag komme ich in die Gemeinde und weiß, ich muss ihm als allererstes sagen, das ist nicht von Gott, tut mir echt leid. Genau, also wir haben nur Händchen gehalten. Genau. Er wollte mich noch küssen, das habe ich geschafft, das abzuwehren. Halleluja. Genau, so. Und er, und dann kommt schon seine Familie begeistert, hey, ich habe gehört. Und ich so, oh, super. Ja, so, da muss ich zu ihm so, hey, der Heilige Geist. Ich bin eine Dreiviertelstunde früher in die Gemeinde gegangen. Da war so ein leerer Raum, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein hässlicher Raum. Okay, also da war so ein leerer Raum. Ich bin dreiviertel Stunde im Kreis gelaufen, weil ich eigentlich auch Angst hatte, es ihm zu sagen. Und weil ich mochte ihn ja auch, nee, hin und her, bla, bla, bla. Okay, und dann habe ich ihm halt gesagt, okay, es war am Freitagabend und dann am Samstag war Evangelisation. Okay, Evangelisation. Das ist natürlich eine tolle Voraussetzung für Evangelisation. Ich habe mich schlecht gefühlt, er hat sich schlecht gefühlt. Er ist nur mit Sonnenbrille rumgelaufen, damit man seine Tränen nicht sieht. Oh, Bombe. Okay, jetzt habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nach Hause und weine und tue mir leid? Oder gehe ich evangelisieren? Ihr wisst, was ich gemacht habe. Ich bin evangelisieren gegangen. Gegen meine Gefühle. Und ich habe auf dem Place Centre Pompidou gepredigt. Centre Pompidou. Und am Place Centre Pompidou haben 18 Personen ihre Hand gehoben, um Jesus aufzunehmen in ihr Leben. Und ich wusste, das liegt jetzt nicht an mir. Ich konnte mir nichts drauf einbilden, weil ich bin da hingegangen. Ich habe mich so, ich würde ein anderes Wort benutzen, weil es eher das trifft, aber schlecht gefühlt habe. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Zum Heulen. Zum Tränental sitzen bleiben. Zum Leid tun. Er war nicht dabei. Seine Sonnenbrille aufgezogen und soweit ich mich erinnern kann, ist er heimgegangen. Es war für mich ein krasses Erlebnis, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, weil ich erstens mal eine Fehlentscheidung getroffen hatte, die ihn natürlich mitverletzt hat. Und dann habe ich mich selber schlecht gefühlt und habe ich gedacht, kann Gott mich noch benutzen? Also großer Versager. Kann Gott mich überhaupt noch benutzen? Ich dachte, okay, Flucht nach vorne. Ich finde, ist ein gutes Motto, vielleicht kann man das die Serie auch Flucht nach vorne nennen. Flucht nach vorne, ich gehe predigen, weil ich stehe nicht hier, weil ich so toll bin, sondern ich stehe hier, weil Jesus so toll ist und ich will, dass die Leute errettet werden, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so toll ist und sie haben sich errettet lassen, auf Deutsch. Errettet lassen, oh Bruder. So, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Aber ich habe vorher gesagt, wir nehmen die Schriftstelle nicht, um Leuten um die Ohren zu hauen. Für mich persönlich ist es eine Schriftstelle, die mein Leben prägt. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was mache ich jetzt aber, wenn das so eine Sache ist und es sieht gar nicht danach aus, als ob mir das irgendwie zum Besten dienen kann? Ich meine, ich verstehe es nicht. Komm zurück zu dem, du musst es nicht verstehen. Halleluja. Aber das eine bleibt, wenn Gott sagt, es muss mir zum Besten dienen, dann muss es eine Methode geben, wie mir das zum Besten dient. Und wenn Gott sagt, es wird zu einem Quellort, dann gibt es eine Methode, wie es zum Quellort gibt. Und ich habe noch ein paar Sachen in petto. Ich habe ein paar Schmerzen hier in meinem Gepäck. Ich habe ein paar Sachen in meinem Leben, die passiert sind, wo ich noch nicht ausreichend gesehen habe, dass es zu einem Quellort für andere geworden ist. Und ich sage jetzt nicht, das funktioniert nicht, sondern ich sage, okay, Gott. Wie können wir diese Sachen zu einem Quellort machen? Das reimt sich sogar. Sachen zu einem Quellort machen. Was ich jetzt sagen, ja, ich bin durch das durchgegangen. Und Gott hat gesagt, es wird zu einem Quellort. Er hat gesagt, wir machen es zu einem Quellort. Das ist schon mal falsch im Meckern. Wenn du meckerst, meckerst, wenn du nicht korrekt gehst. Ich sag zu Gott, ich gehe zu Gott. Vor vielleicht 5 Wochen oder so, bin ich in unserem Auto gesessen, bin aufs Jägerhaus raufgefahren und ich habe einfach geweint und zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, das kann's nicht sein. Was ich bisher gesehen habe von den Schmerzen, die gegen mein Leben gegangen sind, habe ich noch nicht genügend Frucht gesehen. Ich habe noch nicht genügend gesehen, dass diese Schmerzen und diese Tränen zu einem Quellort für andere geworden sind. Sie sind zu einem Quellort geworden, aber nicht ausreichend. Nicht im Gott-Stil. Weißt du, was ich meine? Wenn ich mir Joyce Meyer angucke, wer von euch kennt Joyce Meyer? Willst du mir mal erzählen, wie diese amerikanische Frau es geschafft hat, die Welt zu erobern? Eine Frau, die predigt, wo doch ein großer Teil vom Leib Christi immer noch denkt, dass Frauen nicht predigen können, weil sie sind Frauen. Oh, Gott hat sich im Geschlecht getäuscht. Er hat dich aus Versehen gesalbt. Fehler. Schakabamba. Jetzt hätte er eigentlich ein Mann sein sollen, aber weil keiner da war, nimmt er halt dich. Ach was. Armer Gott. Anyways, anderes Thema. Vielleicht muss ich da auch mal drüber ein bisschen. Da gibt es Sachen, aus denen Gott will, dass wir einen Quellort machen. Und ich will euch jetzt einfach mal was sagen. Wir hatten, die letzten Tage hatten wir so starke Gebetssessions. Und der Heilige Geist, wir haben einfach festgestellt, Leute, wir sind ein Haus. Es sind immer Leute hier reingekommen und haben gesagt, boah, bei euch sind alle so stark. Und ich so, what? Weil ich halt uns kenne. Und ich dann einfach denke, Mann, der kommt aus dem, aus der, aus dem. Und wir arbeiten uns da aus unserer Vergangenheit raus, aus unseren Schmerzen raus. Und wir gehen durch schwierige Sachen durch und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, wir sind auf dem Weg, aus allen Schmerzen Quellorte zu machen. Und wir haben gesehen, wir haben uns vor Gott gestellt und haben gesagt, okay, alle, die wirklich durch krasse Schmerzen durchgegangen sind in ihrem Leben. Einfach alle, die einfach in einem bestimmten Bereich einfach stark leiden. Und es kann einfach unterschiedlich sein. Wisst ihr, für manchen kann es Single sein, einfach ein krasser Schmerz sein. Und für manche kann was anderes ein krasser Schmerz sein. Manche haben einfach vielleicht noch mit ihrer Kindheit oder sonstigen Sachen einfach krasse Schmerzen. Und wir haben gesagt, wir bringen jetzt einfach mal diese Schmerzen vor dem Altar. Und dann hat Gott gesagt, dass wir durch diese Schmerzen, wenn wir sie ihm geben, einen Ring bekommen. Einen Ring der Autorität im Geist. Wenn wir unsere Schmerzen auf den Altar legen, anstatt sie zu behalten und sie rumzutragen, will Gott uns einen Ring geben, durch den wir Autorität bekommen. Autorität im Gebet. Autorität in unserem geistlichen Leben. Autorität. Wozu ein Ring? Weil im Ring Autorität ist. Der Ring sagt, Hyrie und ich gehören zusammen. Er hat Autorität über mich, ich habe Autorität über ihn und da gibt es nichts drumherum. Der Ring mit Gott ist ein Bund. Gott hat Autorität über mich. Und er steht in dem Bund und er hat sich verpflichtet. Wenn ein König seinen Siegelring weitergegeben hat, hat die Person, die den Siegelring hatte, Autorität, in gewissen Bereichen Gesetze zu erlassen. Und Gott will in unserem Haus Autorität freisetzen. Gott will, dass wir unsere Schmerzen, die wir unter einer Betonschicht runtergedrückt haben, und vielleicht unter der Maske von fromm, hübsch aussehen, versteckt haben, dass wir sie vor sein Altar bringen und von ihm umkehren lassen in Ringe. Und wenn wir diese Ringe der Autorität tragen, können wir als Ekklesia Herrschaft im Geist ausüben, in den Bereichen, in denen der Schmerz geschehen ist. Und wenn du das verstehst, und in neue Dimensionen von Schmerz reingehst oder in neue Bereiche, die dir wehtun, dann wirst du den Schmerz ganz anders anschauen. Weil der Schmerz ist nicht mehr dein Feind, sondern der Schmerz, du weißt, egal wie krass der Schmerz ist, du kannst ihn vor den Altar Gottes bringen und du kannst ihn umwandeln in einen Ring. Die Stadt versteht, die Gemeinde nicht, ein Ring. Leute, du fühlst dich abgelehnt, sie verstehen dich nicht, ein Ring. Deine Familie versteht dich nicht. Ein Ring. Ringe, Ringe, Ringe. Aber nur, wenn du deine Schmerzen auf den Altar legst und es ihm abgibst. Wenn du deine Schmerzen runterdrückst mit deinem Verstand, mit unserer klassisch westlichen Verstandesmethode, machen wir das Tränental nicht zu einem Quellort. Aber wenn wir die Tränen auf den Altar bringen, wenn wir die Schmerzen auf den Altar bringen und wenn wir sagen, ich verstehe es nicht und wenn du es mir irgendwann mal erklärst, freue ich mich und wenn du es mir nie erklärst, ist es einfach okay, aber ich werde nie in Rebellion kommen gegen dich. Dann kannst du einen Ring bekommen. Na, irgendwie geht es nicht weiter, egal. Halleluja. Und es ist aber unsere Entscheidung. Ist unsere Entscheidung. Ich würde euch jetzt einfach mal bitten, dass ihr an eurem Ort aufsteht, da wo ihr gerade seid. Und vielleicht hat der Heilige Geist euch gezeigt, jetzt während der Predigt, dass da Sachen eigentlich sind in eurem Herzen, wo eigentlich noch Schmerzen sind, wo ihr eigentlich Schmerzen zurückgehalten habt. Und wisst ihr, das wäre so schön und einfach, wenn einfach jemand kommt und legt die Hände drauf und flups, der Schmerz ist weg. Aber manchmal musst du den Schmerz einfach rausweinen. Manchmal musst du den Schmerz sogar rausbrüllen. Manchmal musst du den Schmerz einfach aktiv loswerden. Und ich habe diese Woche eine Prophezeiung gehört, dass der Heilige Geist im Monat August, und der achte Monat steht speziell für Neuanfänge, und im Monat August eine besondere Salbung auf den Altarruf legt. Und wir hatten letzte Woche einfach eine total starke Zeit hier am Altar, wo der Heilige Geist einfach total stark gewirkt hat. Ich habe einfach den Eindruck, wenn ihr heute Morgen zum Altar kommen wollt, dass ihr selber Gott festhaltet. Dass ihr selber das Kleid von Jesus nehmt und sagt, Jesus, ich brauche dich da. Viele Situationen, die für mich schwer waren, wissen viele von euch gar nicht. Ich habe mich an Gott festgehalten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir irgendjemandem helfen sollen, in seinem Kampf die Schmerzen rauszukriegen, helfen wir euch auch. Aber ich hoffe einfach, dass heute Morgen Leute einfach sagen, okay, ich lege die Maske ab. Okay, ich lege die Schmerzen ab. Okay, ich lege die Tränen ab. Okay, ich lege das Selbstmitleid ab. Ich lege die Rebellion ab. Und da, wo ich so eine kleine Ecke in meinem Herzen behalten habe, wo ich mir gesagt habe, die kleine Ecke, die darf noch in Rebellion sein von Gott. Genau diese kleine Ecke, die räume ich heute Morgen aus. Und ich bitte Gott um Vergebung. Halleluja, schließt einfach mal.